bin wirklich dankbar und froh, dass ihr hier seid, weil ihr habt ja irgendwie alle auch Verpflichtungen an einem Samstag. Mancher hat eine Ehefrau, mancher hat Kinder oder auch was anderes vielleicht, den Garten. Und ihr habt euch hier aufgemacht, heute das Wort Gottes zu hören und mit euch mit Männern zu unterhalten über den Herrn. Und ich habe das vielleicht schon mal gehört, ich habe ja auch Theologie studiert an einem bibeltreuen Seminar. Das waren 5 Jahre. Und ich habe da unheimlich viel mit der Bibel zu tun gehabt und ich war auch richtig erfüllt. Und dann kam jetzt so 1,5 Jahre, würde ich jetzt sagen, die Phase, wo ich dann eigentlich nichts mehr gemacht habe. Und ich habe richtig gemerkt, ich brauche das. Ich brauche das absolut. Ich muss eigentlich alles mitnehmen, was ich aus der Gemeinde her kriegen kann. Und ich weiß auch, dass ich damals, obwohl ich viel weniger Zeit hatte, mich auch viel mehr mit meinen Kindern beschäftigt habe. Ganz komisch. Und ihr seid heute hier, ihr seid heute im Wort und ich bin davon überzeugt, dass der Herr das auch segnen wird. Ja? Auch wenn ihr was verlassen habt, der Herr wird es segnen und euch, wenn ihr auch ihm treu seid. Okay, 1. Samuel 14,6, ja Andrew, ich werde bei dem Text bleiben und ich werde auch bei den Personen bleiben, weil so ein Ziel dieser nächsten Treffen, die wir hier dieses Jahr haben, war ja auch so ein paar Biografien vielleicht vorzustellen. Jetzt nicht unbedingt nur menschliche Biografien, die wir irgendwie in den letzten Jahrhunderten hatten, sondern biblische Biografien. Und dann schlagt mal mit mir nochmal auf, 1. Samuel 14, Vers 6. Und wir bleiben heute ganz viel in 1. Samuel. Wir springen manchmal hin und her, denn ich will euch auch den Hintergrund erzählen von unserem Vers. 1. Samuel 14, Vers 6. Und Jonathan sprach zu dem Knaben, der seine Waffen trug: Komm und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr für uns wirken, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Die Geschichte Israels zu dem Zeitpunkt des Verses schreibt sich ungefähr seit 300 Jahren, nachdem Josua mit dem Volk Israel den Jordan überquert hat. Und in Josua 1, ab Vers 2, haben wir einen Auftrag Gottes an das Volk Israel gehört. Und da steht Folgendes: Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten werden, habe ich ihnen euch gegeben. Von der Wüste und diesem Libanon bis zum großen Strom, den Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer gegen Sonnenuntergang soll eure Grenze sein. Es soll niemand vor dir bestehen, alle Tage deines Lebens. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest, zu tun nach dem Gesetz, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche weder zur Rechten noch zur Linken davon ab, damit es dir gelinge, überall, wohin du gehst. Diese Aufforderung an das Volk Israel ist sehr wichtig für den Kontext des gesamten Alten Testamentes und dann auch für unseren heutigen Text. Wir befinden uns ja, wie ich gerade schon gesagt habe, im 1. Buch Samuel. Und das 1. Buch Samuel fängt mit Hanna an. Hanna ist eine Frau, die unfruchtbar ist. Sie ist verheiratet mit Elkana und Elkana hat noch eine zweite Frau, Penina, die fruchtbar ist. Und sie gebärt dem Elkana viele Kinder. Hanna aber konnte keine Kinder kriegen. Und Penina, die zweite Frau, die zog Hanna da immer mit auf. Was auch immer sie gesagt haben muss, sie hat sie auf jeden Fall so traurig gemacht, dass sie immer wieder stets weinen musste. Und dann war es aber so, dass Hanna sich in ihrem Herzen vorgenommen hat, Gott das Kind zu weihen, falls sie fruchtbar sein sollte und ein Kind kriegen sollte. Ja, und dann betete sie und in dem Moment, als sie das betete, sagte der Priester Eli, Gott wird dein Gebet erhören. Und sie wurde schwanger. Und sie gebar einen Sohn mit Namen Samuel, was ja auch Gott gegeben bedeutet. Ja? Also da hatte sie sich gut daran erinnert. Und Hanna hielt ihr Versprechen ein Und nachdem sie es entwöhnt hatte, das Kind, damals im Israel war das ungefähr so zwischen 2 und 3, also die wurden etwas länger gestillt als heutzutage, ging der Samuel zu dem Priester Eli, um dort unterrichtet zu werden. Und Samuel gewann an Weisheit und wurde dann schlussendlich sogar zum letzten Richter Israels. Und mit der Betonung auf letzter Richter, das ist keine positive Sache, sondern eher negativ. Ja, es könnte sich positiv anhören, ja, wir brauchen keine Richter mehr. Nein, es war negativ, weil das Volk etwas anderes als Richter begehrte. Wir müssen trauweisiger feststellen, dass die Geschichte Israels ab diesem Zeitpunkt einen riesen Absturz macht. Die Spirale der Sünde geht immer weiter nach unten. Samuel war der gottgegebene Prophet. Er war der Richter Israels und er verkündete das Wort. Und er war auch derjenige, der uns deutlich im ersten Buch Samuel zeigt, was persönliche und auch nationale Sünden für Konsequenzen haben können. Das sehen wir unter anderem in dem gesamten Buch bei Eli, dem Priester. Ja? Der hatte seine Söhne nicht unter Kontrolle, die ja auch im Priesterdienst waren. Und das sollte ihm zum Verhängnis werden, sogar ihn bis zum Tod führen, weil er seine Söhne nicht unter Kontrolle hatte. Aber wir sehen auch die mangelnde Ehrfurcht vor der Bundeslade und dadurch sollte Israel ja eine große Niederlage gegen die Philister einführen und gleichzeitig die Philister, die auch keinen Respekt vor der Bundeslade hatten und viele Leute dadurch verloren hatten. Ich kann das leider nicht alles ausführen. Schlimmer noch, wir sehen, dass die nationale Sünde des Volkes Israel war, dass sie keine Richter mehr wollten, sondern sie forderten sich einen König ein. Einen König nach den Nationen. Da gehen wir nachher noch ein bisschen weiter darauf ein. Aber vor allem sehen wir auch einen Mann, einen erwählten Mann Gottes, der sich immer wieder Gott widersetzt, töricht handelt und sich auf den Erfolgen der anderen Menschen ausruht. König Saul, der das ganze Volk eigentlich in den Ruin gebracht hat. Aber bei all diesen Konsequenzen, die wir in diesem Buch sehen, sehen wir auch immer noch einen kleinen Schimmer von Hoffnung. Gott sendet Männer und Leute in sein Volk, damit er sie rettet, obwohl sie sich etwas anderes gewünscht haben. Also, heute lernen wir zwei Personen kennen, die sehr unterschiedlich sind. Und diese Personen sollen uns zeigen und unterrichten, in der Not auf Gottes Versprechung zu trauen, damit wir Gottes Auftrag an uns mutig und entschlossen ausführen können. Die erste Person in unserer Geschichte ist Saul. Und meine Überschrift dazu ist Sauls großer Unglaube. Ja, wir schreiben circa das Jahr 1100 vor Christus. Saul ist bereits seit 2 Jahren König von Israel, gesalbt durch den Propheten Samuel. Der Beginn des Königstums Sauls war schon etwas merkwürdig, ehrlich gesagt. Der Bibelautor beschreibt ihn so in 1. Samuel 9. Er war jung, unschön. Und kein Mann von den Kindern Israel war schöner als er. Von seiner Schulter an aufwärts überragte er alles Volk. Das ist eigentlich das Einzige, was wir über die Qualifikation von Samuel erfahren. Er war schön, er war groß, er war eine richtige Prachtgestalt. Aber gleichzeitig ist es doch auch traurig zu sehen, dass seine Fähigkeiten, ein Hirte für das Volk zu sein, keine einzige Erwähnung findet. Das Volk hat ja Folgendes gefordert. Siehe Samuel, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln noch nicht mal auf deinen Wegen. Setze uns doch jetzt mal einen König über uns ein, dass er uns richte. Gleich allen Nationen. Wir sehen hier zwei Probleme. Das erste Problem ist, die Zeit war noch nicht gekommen, dass ein König über Israel herrschen sollte. Gott hatte die Zeit bestimmt und die Israeliten wollten es vorziehen. Und das zweite Problem ist, sie wollten einen König haben, der so ist wie die Nation, die Ungläubigen. Wir sind dann oft auch verwundert. Wir denken vielleicht, wenn man Gott warum schickt Gott nicht jemanden, der sie vor den teuflischen Kräften bewahren kann? Warum schenkt Gott ihnen, was ihr Herz begehrt? Warum macht er das? Ja, manchmal ist es Gott, was er unser Herz, was sich das, was es begehrt, das gibt er uns auch, obwohl es vielleicht gar nicht nach seinen Wegen ist. Und er tat das auch bei dem Volk Israel. Sie begehrten etwas Falsches und er gab es ihnen. Aber Gott verfolgt immer ein Ziel damit, auch wenn wir falsche Wege gehen. Und was gibt er dem Volk? Er gibt dem Volk einen Mann, äußerlich schön und groß, aber anscheinend ohne Führungsqualität. Sie haben einfach das Falsche gebittet. Und wie leicht wir uns doch auch hier in Deutschland oder wo auch immer von Äußerlichkeiten beeinflussen lassen, oder? Ehrlich gesagt erinnert mich das gerade auch so ein bisschen an unsere Zeit. Wir durften ja gerade die Wahlen in den USA verfolgen. Und Trump hat ja die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber der ist ja auch schon 79 und man hat darüber diskutiert, wer denn MAGA, also Make America Great Again, weiterführen könnte. Und man hat irgendwie immer wieder seinen Sohn Barron erwähnt. Und sein Sohn Barron, der ist erst 18, der kann gar kein Präsident werden, ich glaube mit 30 oder so, 31. Aber die Medien konnten nicht von ihm Abstand nehmen. Und warum war das so? Die hätten ja auch die älteren Söhne von Trump erwähnen können. Aber nein, sein Sohn Barron, der war groß, nämlich 2,06 Meter. Wow, steh mal auf, Nikolas. 1,99 bist du, ne? Noch größer als Nikolas. Ja. Also, das macht Eindruck, ja? Ein großer Mann. Und vielleicht denken wir auch manchmal so, ja, oh ja, Mann, dieser Mann sollte Pastor werden, der hat einen Doktortitel, der hat was erreicht in seinem Leben. Und selbst Samuel, der Prophet, der Richter Israels, ließ sich durch Schönheit und Größe beeinflussen. Eine wichtige Lektion unseres heutigen Kapitels ist, wir Menschen schauen auf Äußerlichkeiten, auf die Reichen, Schönen und Großen. Und das zieht meistens schwerwiegende Folgen nach sich. Gott aber schaut einzig und allein aufs Herz. Und dies bringt Segen. Und als David später erwählt wurde, da ging doch Samuel zu Davids Haus und er sah die Brüder Davids und die waren alle auch schön und groß. Und Samuel wollte die Schönen und Großen haben. Aber wen hat Gott sich erwählt? Den kleinen David. Der war jetzt zwar auch schön, aber er war klein. Und Gott hat nämlich nicht auf die Äußerlichkeiten geschaut, sondern aufs Herz. Also nachdem die Einsetzung Sauls stattgefunden hat, bringt Samuel das Volk Israel auf den Richterstuhl und klagt sie für ihr sündhaftes Begehren an. Er klagt sie nicht nur an, sondern er erinnert sie auch daran, wie sie bisher überhaupt überlebt hatten. In Kapitel 12 werden wir Zeuge davon, was er da dem Volk Israel sagt. Er spricht zum Volk: Der Herr ist es, der Mose und Aaron bestellt hat und der eure Väter hergeführt hat aus dem Land Ägypten. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, da schrien eure Väter zu dem Herrn und der Herr sandte Mose und Aaron und sie führten eure Väter aus Ägypten heraus und ließen sie an diesem Ort wohnen. Und Samuels Strafrede geht weiter, er erinnert sie daran, was in der Richterzeit passiert ist, wie Gideon durch 300 Männer gerettet hat. Gott schickte in der Vergangenheit immer wieder Hilfe, nämlich Richter, die in allerletzter Minute gekommen sind, um das Volk zu retten. Aber wie war es im Buch der Richter immer wie folgt? Israel diente dem Herrn, Israel fällt in Sklaverei und Götzendienst. Israel schreit nach dem Herrn, Gott schickt einen Richter, Israel wird befreit, Israel dient dem Herrn und es geht wieder von vorne los. Immer wieder die gleiche Spirale. Das Volk begehrte immer das, was von Gott nicht vorgesehen war. Und anstatt dankbar zu sein, dass Gott sie befreit hat, forderten sie sich einen König, der die Israeliten wie die ungläubigen Völker führen sollte. Gott zeigte dem Volk Israel aber immer wieder, dass er souverän ist, dass er vertrauenswürdig ist und dass es für ihn keine Hindernisse gibt. Doch es war den Israeliten wichtiger, wie die Völker zu sein, und das sollte ihnen zum Verhängnis werden. Und der Anfang des Königtums Sauls war ja schon gezeichnet von Stolz, Überheblichkeit und einem gottlosen Leben. Und wir werden jetzt sehen, wie sich das entfaltet hat. Samuel gab zur Einsetzung Sauls eine klar formulierte Anweisung, die er ja nicht zu vergessen hatte. Dies war eine Anweisung, die erstmal keinen Sinn ergab. Aber es war wichtig, sie trotzdem penibel einzuhalten. Samuel sagte Folgendes, hör zu. Und geh vor mir nach Gilgal hinab, Saul, und siehe, ich werde zu dir hinkommen, um Brandopfer zu opfern, um Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme, und ich werde dir mitteilen, was du tun sollst. Das heißt, irgendwann in der Zukunft würde es einen Tag geben, dass Saul nach Gilgal hinabgehen würde und zu der folgenden bestimmten Zeit 7 Tage auf Samuel warten sollte und dass Samuel dann auch Opfer bringen würde. Also nochmal 7 Tage warten und Samuel bringt die Opfer. Und in Kapitel 13, das Kapitel später, startet dieser besagte Tag mit einem Knall. Es war kein Tag des Friedens, sondern des Kriegsaufruhrs. Er dachte, vielleicht kann ich ja in Ruhe nach Gilgal gehen eines Tages. Nein, es war Krieg. Und in Kapitel 13, Vers 1 steht, ich weiß nicht, was da bei euch in der Bibel steht, bei mir sind 3 Punkte. Wir wissen gar nicht, wie alt Saul an dem Tag war, weil die Schriften sich manchmal irgendwie ein bisschen, der eine hatte das geschrieben und der andere hat es falsch abgeschrieben, ist nichts Großartiges. Und Saul war so und so Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 2 Jahre über Israel. Und Saul erwählte sich an diesem Tag 3000 aus Israel. 2000 war bei Saul in Mikmas und auf dem Gebirge von Bethel, und 1000 waren bei Jonathan in Gibeah Benjamin. Das übrige Volk aber entließ er, jeden zu seinen Zelten. Und Jonathan schlug die Aufstellung der Philister, die in Geba war, und die Philister hörten es. Und Saul ließ im ganzen Land in die Posaune stoßen und sprach, die Hebräer sollen es hören. Also Saul hatte sich eine ganz kleine Mannschaft von Männern erwählt, um in den Krieg zu ziehen. Nämlich kurz zuvor, bevor das hier, was ich gerade gesagt habe, passiert war, hatte er das ganze Volk aufgerufen, gegen die Ammoniter zu kämpfen. Und er konnte 330.000 Männer finden, die gegen die Ammoniter auch gewonnen haben. Und hier, auch hier in diesem Text, wurde wieder eine Stellung gegen die Philister gewonnen. Es war aber sein Sohn Jonathan, der den Sieg erbrachte. Aber wem gab Saul die Ehre im Text? Sich selbst. Denn er ließ von sich selbst aus die Posaune stoßen, sodass alle Hebräer hören konnten, dass er den Sieg vollbracht hat. Und mit diesem Übermut machte er sich nach Gilgal auf, dem Ort, wo er Samuel treffen wollte. Die Philister erfuhren aber von dieser Zusammenkunft, dass Saul da nach Gilgal hinabgeht, und sie setzten unzählbare Truppen Richtung Mikmas. Das war ungefähr 30 Kilometer von Gilgal. Also müssen wir uns vorstellen, Kaltenkirchen bis zur Arche, ungefähr 30 Kilometer. Das war der Tag, wo Saul genau wusste, er sollte 7 Tage warten. Er erwartete bestimmt, sich in diesen 7 Tagen ausruhen zu können, denn der Tag war ja von Gott bestimmt. Und deswegen hat er ja auch nur 3000 Mann mitgenommen vielleicht, obwohl er die 330.000 hatte. Aber wir verstehen eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt, warum er dann überhaupt 3000 mitgenommen hat. Weil wofür braucht er überhaupt welche, wenn er Frieden erwartet und auf Samuel wartet? Er bräuchte ja eigentlich niemanden, vielleicht seine Leibgarde oder so. Aber aus beiden Situationen können wir was hinauslesen, ja. Erstens ist er davon ausgegangen, dass Gott den Sieg bringt, also brauche ich meine 330.000 ja gar nicht. Zeugt ein bisschen was von irgendwie, Gott macht das schon. Aber er nahm sich trotzdem 3.000 mit, um nochmal vielleicht sicher zu gehen, wenn doch was passieren sollte. Aber dann sagt uns der Bibeltext, dass die Philister, die dann nach Gilgal in die Richtung gegangen sind, Eindruck beim Volk hinterließen. Hier steht, und die Männer von Israel sahen, dass sie in Bedrängnis waren, denn das Volk war bedrängt. Und das Volk versteckte sich in den Höhlen und in den Dorngebüschen und in den Felsen und in den Burgen und in den Gruben. Anscheinend haben sie gemerkt, dass es doch etwas brenzliger würde, als von Saul angekündigt und eine Panik geriet unter dem ganzen Volk aus und auch unter den Soldaten. Wir erinnern uns wieder, Saul hatte eine klare Anweisung von Samuel, wie er sich in Gilgal zu verhalten hatte. Das war das Einzige, was er als König nicht vergessen sollte. Aber in Vers 8 in Kapitel 13 steht: Und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk zerstreute sich von ihm weg. Da sprach Saul: Bringt mir das Opfer und die Friedensopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Diese 7 Tage haben Saul immer nervöser gemacht. Er wusste, ich muss 7 Tage warten. Aber er war zunehmend beunruhigt, dass sogar das Volk sich bereits versteckte. Je nervöser er wurde, desto weniger vertraute er Gott, bis er schlussendlich sein Gebot sogar missachtete. Wir können jetzt natürlich fragen, warum hat Samuel sich in so einer dramatischen Situation überhaupt so viel Zeit genommen? Ja, es ging ja um Leben oder Tod. Die Lage war todesgefährlich. Ich denke, dass Gott mit der Warterei Saul etwas lehren wollte. Samuel hatte unmissverständlich klargemacht: Diese 7 Tage sollst du warten. Das Opfer, das bringe ich. Das war die Anweisung. Und wenn Gott uns auf die Prüfung stellt, dann tut er das immer mit einer Absicht. Er versucht uns nicht, sondern er will uns durch die Prüfung stärken. Und Hebräer 6 beschreibt das eigentlich ganz schön, wo der Schreiber schreibt: Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende. Und jetzt hier: Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Die Bibel lehrt uns hier etwas Elementares. Wenn wir nicht warten können, werden wir träge in unserem Glauben und legen Gottes Gebote beiseite. Wir verpassen durch unsere Ungeduld die Segnung, die Gott für uns vorbereitet hat. Saul wollte nicht auf den Herrn warten. Er ist träge geworden. Er konnte Gott nicht mehr vertrauen. Und anstatt die Segnung zu empfangen, dass sein Königstum bestätigt wird, erhielt er verheerende Konsequenzen. C.S. Lewis beschreibt diesen Untergang Sauls eigentlich ganz schön. Oder nicht schön. Der sicherste Pfad zur Hölle ist der schleichende. Ein sanfter, trügischer Hang, weich unter den Schritten, ohne scharfe Kurven, ohne Markierung, ohne Warnschilder. Saul missachtete die Anweisung von Samuel und opferte ohne ihn. Jetzt können wir uns vielleicht auch fragen, ja, warum hat er denn überhaupt geopfert, wenn er Gott sowieso nicht vertraut hat? Das macht den Aberglauben in Israel eigentlich auch nur noch deutlicher. Ach, wenn Samuel schon nicht kommt, wird das Opfer von mir ja wahrscheinlich einfach genügen. Und das Gleiche hat das Volk Israel ein paar Jahre zuvor mit den Philistern gemacht. Als sie Angst bekommen haben, haben sie nicht den Herrn angefleht, da haben sie sich gesagt: Komm, wir nehmen die Bundeslade mit, vielleicht werden wir dann gewinnen. Das ist wie, als würden wir eine christliche Kreuzkette tragen und sagen, wir sind vor den Angriffen des Teufels geschützt, auch wenn wir nicht beten. Diesen Aberglauben zeigte hier auch Saul. Und hier im Folgenden sehen wir die Konsequenzen von Sauls Unglauben. In Vers 10 in Kapitel 13 steht: Und es geschah, als er das Opfer des Brandopfers vollendet hatte, siehe da, kam Samuel. Und Saul ging hinaus ihm entgegen, ihn zu begrüßen. Hallo. Und Samuel sprach: Was hast du getan? Keine Sekunde weniger, als er das Opfer vollendet hatte, kam Samuel um die Ecke. Doch es war zu spät. Das Opfer war schon vollbracht. Und Sauls Antwort zu Samuel war entschuldigend und uneinsichtig. Hier steht noch weiter: Weil ich sah, dass das Volk von sich mit mir wegzerstreute und du nicht kamst zur bestimmten Zeit und die Philister in Mikmas versammelt waren, so sprach ich: Jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen. Und ich habe den Herrn nicht angefleht. Und ich überwand mich und opferte das Brandopfer. Im Angesicht der Konfrontation suchte Saul eine Ausrede. Das erinnert uns doch auch an Adam, der seine Frau dafür beschuldigte, die verbotene Frucht von ihr bekommen zu haben. Oder dass Gott die Frau für ihn gemacht hat, die ihn dazu verführt hat. Und wir müssen auch bedenken, ich habe das vor euch ja gesagt, die Armee, die war ja noch in Kaltenkirchen, also in Mikmas, ne, 30 Kilometer weg. Hätte noch ein paar Sekunden gewartet, wäre es doch nicht schlimm gewesen. Die hätten eh einen Tag gebraucht, bis sie erstmal bei Saul gewesen wären. Aber Saul, der schaute ausschließlich auf seine Fluchtmöglichkeiten. Wie schnell kann ich noch vor den Philistern wegrennen? Und er konnte keine einzige weitere Minute ausharren. Seine Ungeduld und seine Trägheit im Glauben wurden ihm zum Verhängnis. Hätte er doch vielleicht nur noch ein paar Sekunden gewartet. Er ist jemand, der nicht im Glauben lebt, sondern im Schauen. Schaut auch auf seine Verben, die er hier verwendet hat. Ich sah und du kamst nicht. Ich sah die Philister, sie kommen jetzt. Ich sah mein Leben, ich sah meine innere Furcht und ich tat das, was ich tun musste. So ungefähr muss ich es angehört haben. Keinerlei Reue, keinerlei Schuldbewusstsein. Nur Samuel selbst soll an einem schuld gewesen sein. Er sagte, du kamst nicht. Und das Schlimmste, ich habe den Herrn nicht angefleht, hat er selbst gesagt. Er hat sich gar nicht dafür interessiert, den Gott, seinen Schöpfer anzurufen. Und Samuel sprach dann zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht beachtet. Denn jetzt hätte er dein Königtum über Israel bestätigt bis in Ewigkeit. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht beachtet, was der Herr dir geboten hat. Und hier sehen wir klar und deutlich, dass wenn sich unser Herz von Gott abwendet, wir mit diesen gewissen Konsequenzen rechnen müssen. Gott sucht sich jemand anderen. 2. Chroniker 16, Vers 9 schreibt es auch. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Saul war ein Mann des Stolzes, ein Mann, der nicht auf Gottes Verheißungen trauen konnte. Er war ein Mann mit 330.000 Soldaten, dem die Beine zitterten, sobald auch nur eine kleine Gefahr drohte, der aber die Posaune stoßen konnte, wenn es um den Sieg ging. Ein Mann, der nicht voll auf Gottes Verheißungen trauen konnte. Er war wahrlich ein König der Nation, für die Nation, gewollt von den Israeliten. Er war kein König nach dem Herzen Gottes, sondern nach dem Herzen der Hebräer. Er war, was sich die Israel wünschten, ein König ohne Gott. Aber wie es so oft in der Bibel ist, schickt Gott Rettung. Durch Leute, dessen Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Nachdem wir das Handeln Sauls gesehen haben, sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen demotiviert hier in der Runde. Und warum sage ich demotiviert? Na gut, wenn wir uns Saul anschauen, dass er träge wurde, dass er nicht wirklich geglaubt hat, ich habe das Gefühl, dass wir uns manchmal in Saul sehen. Wie oft verzagen wir, wenn es um Geldangelegenheiten geht? Wie oft vertrauen wir Gott, wenn Nöte wie Krankheiten oder Beziehungsprobleme oder was auch immer in deinem Leben kommen? Wie oft wollen wir die Dinge in unsere eigene Hand nehmen, wenn es uns zu lange dauert? Siehst du dich auch in Saul wieder? Gott möchte nicht, dass wir im Schauen leben, sondern im Vertrauen zu ihm. Aber aus einer bestimmten Sache können wir Hoffnung schöpfen. Der Text sagt uns, dass Saul kein Interesse mehr daran hatte, Gott nach Hilfe zu fragen. Er sagte explizit, ich habe den Herrn nicht angefleht. Sein Herz hat sich dem Schöpfer abgewendet. Wir hingegen aber schöpfen Hoffnung darin, dass der Herr unser Herz verwandelt hat, sodass wir uns gar nicht mehr von ihm abwenden können. Er ist doch derjenige, der jetzt an uns festhält. Er ist derjenige, der ein ewiges Königtum gebracht hat. Ein Königtum, das nicht mehr vergeht. Ein Königtum, was an dir festhält, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Wir können manchmal wie Saul sein, ja, das stimmt. Aber wir haben jemanden, der an uns festhält. Und darauf können wir trauen. Und wenn wir ihn um Vergebung bitten, dann wird er uns auch wiederherstellen. Er lässt uns sogar in seinem Königstum. Ja? Er schickt uns gar nicht raus. Samuel hat er verworfen. Er hat jemanden anderen erwählt. Saul. Uns hat er erwählt und wir werden bleiben. Schöpft Hoffnung da drin, auch wenn wir scheitern. Jetzt kommen wir aber zu der zweiten Person. Jonathan vertraute Gott. Wir wissen aus Kapitel 11, dass Saul ja eine Armee von 330.000 Männern aufrufen konnte. In Gilgal waren es dann auf einmal nur noch 3.000, die dann sogar nur auf 600 dezimiert wurden. Und eins muss man ja noch festhalten, es war immer noch doppelt so viele Leute, wie es bei Gideon waren, wo auch Gott Rettung gegen die Midianiter geschenkt hat. Aber die Zahl hätte auch noch viel größer sein können als 330.000. Wenn es keinen Führer gibt, der auf Gott vertraut, dann hat das Volk keine Chance auf Rettung. Unter seinen eigenen Reihen aber gab es einen Mann, der nichts für Zahlen übrig hatte. Die Situation spitzte sich selbst so zu, dass die Israeliten, die keine Waffen mehr hatten, nach Spateln, Beil und Sichel griffen, um sich gegen den Feind zu wappnen. Und Jonathan lag mit seiner Mannschaft, die waren ja getrennt von Saul, etwas abseits und Folgendes trug sich in seinem Herzen zu. Kapitel 14, Abvers 1 jetzt, da könnt ihr gerne mitlesen. Jetzt wird's spannend. Und es geschah eines Tages, da sprach Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Knaben, der seine Waffen trug. Komm und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung der Philister, die dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Und Saul saß am Ende von Gibeah unter dem Granatbaum, der in Migron ist, und das Volk, das bei ihm war, war etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes Pineas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in Silo, trug das Ephod. Und das Volk wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Es war aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu der Aufstellung der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke auf dieser Seite und eine Felszacke auf jeder Seite. Der Name des einen war Boses und der Name des anderen Sene. Die eine Zacke bildete eine Säule nach Norden, Mikmas gegenüber, und die andere nach Süden, Geber gegenüber. Und Jonathan sprach zu seinem Knaben, der seine Waffen trug, komm und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr für uns wirken, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Und sein Waffenträger sprach zu ihm, tu alles, was in deinem Herzen ist. Ich wende dich, wohin du willst. Siehe, ich bin mit dir nach deinem Herzen. Und Jonathan sprach, siehe, wir gehen zu den Männern hinüber und wollen uns ihnen zeigen. Wenn sie so zu uns sprechen, steht still, bis wir zu euch gelangen. So wollen wir auf unserer Stelle stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen, kommt zu uns herauf. So wollen wir hinaufgehen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben und das soll uns das Zeichen sein. Im Gegensatz zu Saul, der sich nach dem Gespräch mit Samuel erstmal beim Granatbaum ausruhte, fasste sein Sohn einen Entschluss. Jonathan nahm sich in seinem Herzen vor, etwas gegen die Feinde Israels zu tun. Und wir müssen uns in die Situation ein bisschen hineinversetzen. Er sah einen neu aufgestellten Posten der Philister und sein erster Gedanke war nicht, wie es vielleicht bei Saul gewesen wäre, oh nein, ich muss mich irgendwie schnell in Sicherheit bringen. Jonathan dachte in dieser Notsituation an etwas ganz anderes. Und wie Vers 6 uns sagt, hatte Jonathan gewusst, dass der Herr große Wunder tun kann, entweder durch wenige oder auch durch viele. Und Jonathan wusste von der Geschichte Israels, wie Gott die Midianiter unter der Führung Gideons ja besiegt hatte mit nur 300 Männern. Oder wie Jael, eine Frau, den Heeresführer Sisera mit einem Flock tötete. Jonathan wusste, Gott hat die Macht, ihm und seinen Waffenträger zu helfen. Vielleicht hat er sogar über die Versprechungen im Alten Testament nachgedacht, zum Beispiel in 3. Mose 26. Und ihr werdet eure Feinde jagen, und sie werden vor euch fallen durchs Schwert. Und 5 von euch werden 100 jagen, und 100 von euch werden 10.000 jagen, und eure Feinde werden vor euch fallen durchs Schwert. Ich denke, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jonathan über die Bibel nachgedacht hat, dass wir, wenn wir selbst in Notsituationen kommen, uns vielleicht auch einmal zurücknehmen sollten und darüber nachdenken, was die Bibel eigentlich dazu sagt. Nach dem Motto, Schatz, wir haben gerade wieder etwas Schwierigkeiten mit unserem Geld. Dann wäre die Antwort vielleicht, was sagt die Bibel eigentlich dazu? Wie sollen wir in diesen Situationen reagieren? Ah, ich erinnere mich, Jesus sagt, wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe eine Elle zuzufügen. Interessanterweise erzählte Jonathan seinem Vater ja gar nichts von diesem Vorhaben. Vermutlich kannte er das verzagte Herz seines Vaters und wusste, dass der keine große Hilfe gewesen wäre. Er hätte es wahrscheinlich sogar wieder alles vermasselt, wie wir auch ein paar Verse weiter lesen könnten. Das ist aber jetzt für das Eigenstudium. Jonathan selbst war eigentlich der segenreichste Sohn, den sich ein Vater wünschen kann, oder? Er hatte großes Gottesvertrauen und männliche Stärke. Aber vor allem zeigte er, dass er in allem Gott vertraute. Und jetzt stellt sich vielleicht auch die Frage für uns, sollten wir so Männer werden wie Jonathan? Jede Gefahr, die uns begegnet, im Vertrauen auf den Herrn in Angriff nehmen. Sprich, also da ist eine Geiselnahme, die Polizei ist schon da, und du schleichst dich an der Polizei vorbei und rettest die Frau vor ihrem Angreifer. Das wäre ja so Jonathan-Style, oder? Ich glaube, das wäre in unserer Situation Vermessenheit und Versuchung Gottes. Denn wir müssen immer Gottes Willen in dieser Situation beachten. Gott hatte einen anderen Plan mit Israel, als er mit der Gemeinde hat. Israel sollte Gott als Nation repräsentieren. Und Gott hatte das Land Israel gegeben, damit sie es vor ihren Feinden gewinnen und dass sie es, dass sie dort ihre Nation für Gott aufbauen. Das wusste Jonathan und dies zeugt ja auch aus dem Text, den wir aus Josua gelesen haben, dass sie auch wirklich, dass Gott hinter ihnen war, dass sie das Land besiegen sollten. Aber die Gemeinde, wir hier heute, haben nicht den gleichen Auftrag. Wir haben jetzt nicht den Auftrag, unsere Feinde zu töten. Nein, unser Auftrag sieht anders aus. Unser Auftrag ist es, unsere Feinde zu lieben. Nicht mehr zu töten, sondern zu lieben. Und was ist eigentlich unser weiterer Auftrag als Gemeinde? Sollen wir eine Nation werden, die einen festen Standpunkt hat? Ein Missionar, John G. Payton, war auf den Südseeinseln und lebte oft in Gefahren. Während er unter den feindseligen kannibalistischen Ureinwohnern arbeitete, die noch nie das Evangelium gehört hatten. Einst war er von einer Menschenmenge umgeben, die nach seinem Leben trachteten. Er versteckte sich in einem Baum über ihn und verbrachte eine schreckliche Nacht dort. Und später schrieb er, und doch saß ich dort oben in den Ästen, sicher in den Armen Jesu. Nie in all meinen Leiden war mein Herr mir näher, sprach beruhigender zu meiner Seele, als ich in meinem Herzen alles vor Jesus erzählte. Ich würde nicht zögern, viele Nächte allein in solchem Baum zu verbringen, um erneut die geistliche Präsenz meines Heilands zu spüren, seine tröstende Gemeinschaft zu genießen. John ist jetzt nicht rausgegangen und hat die Feinde besiegt, sondern er hat sich Gott zugewandt und wollte ihnen das Evangelium geben. Und obwohl er auch schon bei seinem Missionsauftrag seine Frau und sein Kind verloren hat, führte er dennoch später viele Kannibalen zu Jesus. Und solch einen Mut brauchen wir auch, Männer. Wir brauchen keinen mörderischen oder töterischen Mut mehr. Wir brauchen einen Mut des Glaubens, der das Evangelium nach vorne bringt. Wir haben den Auftrag, die Mission, das Evangelium zu verkünden und nicht mehr zu töten. Unser Feind ist nicht mehr national wie die Philister. Unser Feind ist die innenwohnende Sünde, die wir allein, einzig und allein mit der Glaubensrüstung, die uns der Herr gegeben hat, entgegentreten können. Wie können wir den Auftrag im vollen Vertrauen aber erfüllen? Dies tun wir einzig und allein durch die aktive Verkündigung des Wortes Gottes, durch den Wandel im Heiligen Geist und durch das Gebet. Keiner von uns ist mehr aufgerufen, Sichel, Beil und Axt zu schnappen. Wir sind aber alle dazu aufgerufen, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, damit wir gegen die List des Teufels bestehen können. Unser Kampf, steht doch in der Bibel, ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Philister oder Midianiter, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem Tag des Bösen zu widerstehen vermagt, nachdem ihr alles ausgerichtet habt. Also sollen wir persönlich in unserem heutigen Tag den geistlichen Kampf Jonathans kämpfen. Wir sollen vor den Gefahren, die das Evangelium bringt, nicht zurückschrecken, sondern wir sollen Gott zutrauen, dass er im Kleinen, aber auch im Großen retten kann. Wir sollen im Glauben leben, nicht im Schauen. Wir sollen furchtlos dem Feind gegenübertreten. Was passierte jetzt mit Jonathan? Wir haben die Geschichte ja noch nicht zu Ende gelesen. Ab Vers 11 geht es weiter und ich will euch das nicht vorenthalten. Und beide zeigten sich der Aufstellung der Philister. Da sprachen die Philister: Siehe, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, worin sie sich versteckt haben. Und die Männer der Aufstellung antworteten Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir euch etwas lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steige hinauf, mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf seinen Händen und auf seinen Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan und sein Waffenträger tötete hinter ihm her. Und die erste Niederlage, die Jonathan und sein Waffenträger anrichteten, war etwa 20 Mann, etwa auf der halben Furchenlänge eines Ackerjochs. Und ein Schrecken entstand im Lager auf dem Feld und unter dem ganzen Volk. Und die Aufstellung und der Vernichtungszug, auch sie erschraken. Und das Land erbebte und es wurde zu einem Schrecken Gottes. Wir sehen hier noch zwei interessante Beobachtungen des aktiven Handelns von Jonathan. Er kämpfte nicht bei Nacht und es war kein Überraschungsangriff, so wie es zum Beispiel bei Gideon ja der Fall war. Er verließ sich darauf, dass der Feind übermütig wird und dass alles bei Tageslicht und bei offener Stellung geschehen sollte. Eigentlich müsste man ihn ja als verrückt bezeichnen. Aber dieser große Glaube wurde von Gott geehrt. Und der Herr sandte sogar nach dem Sieg von Jonathan ein Erdbeben unter das Volk, sodass große Furcht entstand. Und es ist auch wertvoll zu sehen, dass Jonathans Wirken von Gott gesegnet wird, indem er den Philistern eine große Niederlage zufügte. Und so wird der Herr auch deinen Auftrag segnen, wenn du im Glauben und nicht im Schauen lebst. Er brachte den Sieg für Israel, wobei sein Vater schon ein paar Verse später alles wieder vermasselte, auch wieder für euer Eigenstudium. Aber wenn wir an Jonathans Worte denken, Gott kann durch Großes oder Kleines retten, werden wir auch selbst immer an Römer 8, 31 erinnert, oder? Was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das heißt, wenn wir im Alltag diese Herausforderungen sehen, dann habt Mut. Habt Mut wie Jonathan, der seine Kraft aus der Verheißung Gottes schöpfte. Wenn Gott für uns ist, dann wird er unseren Auftrag gelingen lassen. Er wird uns nicht alleine lassen. Und wenn es sein Wille ist, wird er uns sogar durch das Wenige großartig segnen. Willst du persönlich auch mit neuem Mut den Herausforderungen des Alltags begegnen? Das ist meine Frage an dich. Seien es Midianiter, Philister oder dein Arbeitgeber. Sei dann nicht wie Saul in dieser Zeit. Sei nicht träge, sondern vertraue, warte auf den Herrn. Das heißt nicht, dass du passiv werden musst. Du darfst natürlich was tun, aber geh immer im Vertrauen des Herrn voran. Sei nicht wie Saul, der im Schauen lebte. Sei wie Jonathan, der im Glauben zum Herrn lebte. Und ich schließe ja hier mit den bekannten Worten aus Matthäus 28, Vers 19 und 20, der den Auftrag an uns deutlich macht, der uns zeigt, dass wir den Auftrag aber auch nicht alleine ausführen. Wie Gott Saul Beihilfe zugesprochen hatte, er sie aber verweigerte, spricht der Herr Jesus uns Beihilfe zu, wenn wir unseren Auftrag zu erfüllen wissen. Er sagt, geht nun hin und macht zu Nationen alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende des Zeitalters. Und wenn Gott mit uns ist und für uns ist, dann wird er uns durch Weniges oder Großes durch diese Krisen führen. Amen.